Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzen.net Podcasts auf Buffetts Spuren. Hier erwarten euch spannende Aktienanalysen mit ausgewählten Finanzexperten. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
Hi und herzlich willkommen beim Podcast auf Buffetts Spuren. Mein Name ist René und ich freue mich, dass du mit eingeschaltet hast. Wie es der Name des Podcasts schon leicht vermuten lässt, wird es sich hier zukünftig sehr stark um das Thema Value Investment bei Aktien drehen und es werden einzelne Unternehmen detailliert unter die Lupe genommen. Dabei werden wir bzw. ich nicht alleine im Podcast sein. Denn ausgewählte Value-Investoren werden hier in den Podcast eingeladen. Jede Woche wird eine Person zu uns als Gast in den Podcast kommen und gemeinsam werden wir dann ein ausgewähltes Unternehmen auf Herz und Nieren untersuchen. Dabei werden wir das Geschäftsmodell sowie die fundamentalen Kennzahlen des jeweiligen vorgestellten Unternehmens analysieren. Also genau das, was sich jeder langfristige Investor wünscht, der noch eine Inspiration für seine nächste Investmententscheidung braucht. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns immer gerne direkt auf Instagram unter dem Namen Finanzen.net schreiben. In diesem Sinne starten wir doch gleich mal in die erste Folge rein und begrüßen unseren allerersten Gast Benjamin Franzil. Benjamin, wie geht's dir und wie fühlt es sich an, direkt bei der Premiere dabei sein zu dürfen?
Hallo René, also ich fühle mich sehr geehrt. Tatsächlich, dass wir die Chance bekommen, hier so direkt den Start zu machen. Und genau, also ich komme von Equistor, ich bin Mitgründer von dem Portal Equistor, habe das mit meinem Kollegen Philipp Weihnacht gegründet und ich habe auch direkt dann mal eine spannende Aktienanalyse mitgebracht, nämlich das Unternehmen Amazon, das wahrscheinlich jeder kennt, aber das auch, ich würde sagen, oft missverstanden wird.
Okay, und wieso würdest du sagen, wird Amazon oft missverstanden?
Also ich glaube, viele Leute wissen schon nicht, dass Amazon eigentlich ein IT-Unternehmen ist und dieser ganze Handelsbereich gar nicht so relevant ist, wie man denkt. Beziehungsweise die Leute, also das, die Geschichte kennen schon viele Leute mittlerweile im Aktienbereich, aber dann gleichzeitig ist es jetzt so, dass der Handelsbereich wieder relevanter wird, nur nicht das, was die Leute denken, sondern es ist tatsächlich die Werbeeinnahmen und auch die Einnahmen, die man von anderen Händlern bekommt. Also Amazon wird immer mehr eigentlich zu so einer Shopping-Plattform und wandelt sich immer weiter weg von diesem wir verkaufen dir Sachen und mehr zu diesem Leute verkaufen einfach Sachen über unseren Shop.
Okay, spannend. Und gleich mal vorab, bist du eigentlich auch selbst in Amazon investiert in das Unternehmen?
Ja, ich bin investiert seit 2018 und ich ärgere mich immer wieder, dass ich so spät investiert habe.
Das geht vermutlich ziemlich vielen hier so, weil klar, wenn man sich in den letzten Jahren vor allem die Gewinnentwicklung von Amazon angeschaut hat, hätte man vielleicht gedacht, hey, das KGV ist immer so extrem hoch von Amazon, aber ja, letzten Endes lebt ja das Unternehmen vom Cashflow. Aber bevor wir jetzt auf die Kennzahlen des Unternehmens zu sprechen kommen, kannst du uns vielleicht auch ein bisschen Hintergrundinformationen zur Geschichte des Unternehmens geben?
Also Amazon ist ein relativ junges Unternehmen, wurde erst 1994 gegründet und ich denke, wir kennen alle so ein bisschen, wer das gegründet hat. Der Jeff Bezos ist inzwischen nicht mehr der reichste Mann der Welt, aber zumindest mal, ich glaube, der kann seine Tränen noch ganz schön gut mit so 100-Dollar-Scheinen trocknen. Und der war damals bei einem Hedgefonds, nämlich D.E. Shaw, ist ein ziemlich großer Hedgefonds und dann hat er irgendwann so in seiner Karriere gedacht, okay, das Internet, das entsteht jetzt gerade und da gibt es ja so viele Möglichkeiten und Chancen. Und er dachte sich so, ich möchte quasi den Handel ins Internet bringen. Er hat das aber ganz schlau gemacht. Er hat nicht gesagt, also das, was Amazon heute ist, wir verkaufen dir alles. Das hat er eben nicht gemacht, sondern er hat sich genau auf eine Nische spezialisiert, nämlich auf den Buchhandel, weil er so gesagt hat, okay, da ist so ein begrenzter Markt, begrenztes Interesse auch und dadurch ist das alles viel besser zu handeln. Außerdem, Bücher kann man ewig lagern, das ist auch ein großer Vorteil. Er bekam dann auch eine kleine Finanzspritze von seinen Eltern, so $250.000 und dann hat er das alles mal losgelegt aus der Garage raus und 1997 ist er dann schon an die Börse gegangen. Also innerhalb von 3 Jahren konnte er dann komplett an die Börse gehen hat dann einiges an Geld eingesammelt und das hat er auch gebraucht, weil die Jahre danach wurden ziemlich schlecht. Und dann 2002 hatte der eine ziemlich gute Idee mit seinem Geschäftskollegen zusammen, nämlich dem Andy Jassy. Das ist heute der CEO von Amazon und die kamen dann auf die Idee, dass ja Amazon das Problem hat, die Serverkapazitäten von denen, die wurden immer zur Weihnachtszeit extrem nachgefragt und dann haben die sich gedacht, hey, unsere Serverkapazitäten, die sind nicht gleichmäßig. Also quasi im Sommergeschäft läuft es nicht gut und im Wintergeschäft läuft es extrem gut. Und wir brauchen aber die Server quasi für das Wintergeschäft und müssen halt das ganze Jahr über viel zu viele Server eigentlich betreiben. Und dann haben die sich gedacht, wie wäre es denn, wenn wir unsere Server einfach teilweise vermieten, dass wir das Jahr über dann unsere Server besser auslasten. Und so wurde dann die Idee von Amazon Web Services geboren, also AWS kurz. Und 2006 ging das dann auch auf den Markt und ist dann ziemlich krass eingeschlagen. Und ich würde mal behaupten, dass eigentlich Amazon heutzutage durch Amazon Web Services eher definiert wird als durch die Handelsplattform.
Ja, auf jeden Fall sehr spannende Punkte zu AWS und der Cloud-Sparte kommen wir gleich. Dazu noch eine kurze Frage zwecks Management. Du hast ja gerade gesagt, dass Andy Jassy jetzt das Unternehmen leitet als CEO. Wie ist denn aktuell die Rolle von Jeff Bezos bei Amazon?
Also Jeff Bezos ist immer noch im Aufsichtsrat und ich denke mal, in vielen Situationen ist er auch noch beratend tätig, aber er hat das Zepter übergeben. Also er ist grundsätzlich nicht mehr in dem Unternehmen irgendwie geschäftsführend tätig. Man sieht es ja auch manchmal, macht wahrscheinlich auf Mykonos schöne Partys. Der lebt das Leben jetzt. Das hat sich von seiner Frau geschieden und so weiter. Also der hat jetzt einfach vielleicht mit Amazon so ein bisschen abgeschlossen und fokussiert sich mehr auf seine anderen Geschichten, also zum Beispiel Blue Origin. Ich glaube, er will halt einfach sehr krass in den Weltraum. Wenn man mehr der ist, ist das vielleicht so eine Art, ja, ich weiß nicht, Größenvergleich, den man mit anderen Milliardären führt. Und gleichzeitig hat er dann eben seinem alten Freund Andy Jassy so ein bisschen dann gesagt, hey, mach du mal Amazon weiter. Und der Andy Jassy ist aber auch schon wirklich seit Jahren bei Amazon tätig. Also der war vorher als Marketingmanager da, ist dann relativ schnell zu diesem AWS-CEO geworden und dann hat er eigentlich quasi durchgehend AWS-CEO gemacht bis 2021. Und weil es ja auch die wichtigste Sparte dann von Amazon wurde, war das auch irgendwie dann eine gute Nachbesetzung. Also die Strategie von Amazon wird jetzt wahrscheinlich auch immer weiter auf AWS ausgerichtet. Das soll dieser Führungswechsel dann zeigen.
Okay, spannender Insight auf jeden Fall. Jetzt hast du ja auch schon ein bisschen die Geschäftsbereiche von Amazon angeteasert. Natürlich kennen wir Amazon als B2C-Plattform sehr gut, wo wir ja selbst dann öfters mal Artikel kaufen. Aber wie du auch schon gesagt hast, ist Amazon auch sehr erfolgreich, was die Cloud-Sparte angeht. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass auch Jeff Bezos in seinem eigenen Buch geschrieben hat, dass eben der größte Erfolg von Amazon war einfach, dass die Konkurrenz über die 5 Jahre, wie sie eben AWS aufgezogen haben, eben nichts gemacht haben. Also, dass sie sozusagen eine absolute Monopolstellung hatten am Markt. Benjamin, was macht denn das Unternehmen von Amazon? Beziehungsweise, welche Geschäftsbereiche gibt es denn alles bei Amazon? Weil ich meine, es sind ja sehr breit gefächert.
Ja, ich glaube, es ist ganz interessant, wenn man bei Amazon so drauf schaut. Normalerweise, wenn man sich zum Beispiel Microsoft ansieht, dann sieht man, die haben drei Sparten, die ungefähr auch gleich groß sind. Und dann hat man das Geschäftsmodell, finde ich, auch relativ gut im Blick, weil die Sparten auch alle ungefähr ähnlich profitabel sind. Und das ist bei vielen Unternehmen so. Bei Amazon ist es komplett anders, weil die haben halt 75% ihrer Umsätze machen die direkt mit Handel, also sehr viel Online-Handel und noch ein bisschen physischer Handel. Die haben zum Beispiel diese Biomarktkette Whole Foods, die haben auch so ein paar, Amazon Fresh mittlerweile, ich glaube, es wird umbenannt, also diese Läden, wo du reingehst und dann Kameras dich filmen und dann gehst du wieder mit den Sachen raus und es wird einfach automatisch über dein Amazon-Konto verrechnet. Das sind so die größten Sachen, die beim Umsatz haben. Aber wenn man auf der Gewinnseite schaut, 75% der Gewinne werden eigentlich mit AWS gemacht und nur 25% der Gewinne mit allem anderen. Und was man auch nicht vergessen darf, was Amazon auch noch macht, ist, die haben das Prime-Abo, also dieses gehört ja irgendwo auch zum E-Commerce dazu, also zu dem Online-Handel. dass man das Abonnement abschließt, das ungefähr so ja, 120 Dollar im Monat, im Jahr kostet, und dann kriegt man eben die Sachen schneller verschickt, man hat dann Zugriff auf die Video, auf das Video-Streaming, bisschen Musik-Streaming und so weiter ist auch mit drin, Twitch ist auch noch so ein kleiner Bonus mit drin, und das macht auch 7% der Umsätze, und mit Werbung machen die tatsächlich mittlerweile auch schon 7% der Umsätze, also das Geschäft ist auf viele Sparten aufgeteilt, aber wenn man auf den Gewinn schaut, ist es eigentlich 75% IT, 25% alle Handelsgeschichten und was dazugehört.
Okay, ziemlich spannend zu wissen, dass Amazon ja eigentlich dann ein IT-Unternehmen ist. Gibt es denn auch einen Geschäftsbereich, der sich bei Amazon bei Vorlage der aktuellen Zahlen sich wirklich sehr stark entwickelt? Also ist es wirklich AWS mit dem stärksten Wachstum aktuell noch?
Jein, es gibt das Werbegeschäft. Also wir haben die Amazon-Aktie auch im Detail analysiert und das war ziemlich interessant. Also AWS ist auf jeden Fall so von den Sparten das Größte und Allerwichtigste. Aber wenn man auch mal so guckt, man hat zum Beispiel das Werbegeschäft und Amazon ist mittlerweile das drittgrößte Unternehmen in der gesamten Online-Werbung auf der Welt. Also es gibt ganz oben Alphabet, dann gibt es Meta und dann kommt Amazon. Also die sind größer als Microsoft, die sind größer als Twitter, Pinterest und Snapchat. Ich glaube sogar, die sind größer als Twitter, Pinterest und Snapchat zusammen, was die Werbung angeht. Und krass, der Bereich wächst extrem. Also natürlich entsteht viel Werbung über die Amazon.com-Webseite und das ist der Haupttreiber. Und da hat Amazon in den letzten Jahren ordentlich angefangen, dann so diese gesponserten Artikel dann zu platzieren. Also sprich, früher war das noch so, wenn du bei Amazon ein Produkt gesucht hast, dann steht ganz oben, keine Ahnung, du hast jetzt irgendwie, ich habe einen Hund, Hundefutter gesucht, dann war vielleicht das Hundefutter, das zu deinem Preisbudget, das von der Qualität dir am besten passt, also das du am ehesten kaufen würdest, wurde dann oben platziert. Und mittlerweile ist das aber so, dass jetzt teilweise dann ein Artikel oben platziert wird, der bezahlt ist und wo es dann eher darum geht, dass du den Artikel einfach kaufst und darauf vertraust, dass Amazon dir den besten Artikel vorschlägt, auch wenn er halt einfach gesponsert ist. Und damit verdient Amazon mittlerweile einiges an Geld. Und das Schöne daran ist, es ist auch praktisch ohne Kosten. Also diese Werbeplattform, die sie haben, macht irrsinnig hohe Margen, weil ich meine, die ganzen Leute sind ja schon auf der Amazon.com-Webseite, um zu shoppen. Denen Werbung zu zeigen, kostet dementsprechend Amazon eigentlich fast nichts. Und das ist zum Beispiel anders als bei Google, die ja teilweise dafür bezahlen müssen, dass die Leute die Suchmaschine benutzen, die Apple Milliarden US-Dollar pro Jahr geben, damit bei Apple-Geräten immer noch Google als Suchmaschine drin ist. Das ist halt so der ganz große Unterschied. Die Leute, die auf Amazon sind, die sind dann schon in diesem Amazon-Ökosystem drin und dann muss man kein Geld bezahlen, damit die da Werbung dann sehen.
Ja, Thema Margen, dann kommen wir doch gleich mal zu den wichtigsten Kennzahlen des Unternehmens. Also früher, wenn man immer auf den Gewinn und das KGV des Unternehmens geschaut hat, hat man wahrscheinlich eher immer die Finger gelassen vor einem Investment in Amazon. Aber auf welche Kennzahlen kommt es letzten Endes bei Amazon an, wenn man eben das Unternehmen genau anschaut, Benjamin?
Also ich glaube, das Wichtigste bei Amazon und ich denke auch intern, das Wichtigste ist immer das Umsatzwachstum. Also Amazon versucht mit seinen Bereichen einfach kontinuierlich zu wachsen und den Umsatz zu steigern und der Gewinn ist nicht so wichtig. Mittlerweile kann Amazon es nicht verhindern, dass sie Gewinn machen. Also ich würde behaupten, dass Amazon eigentlich seit Jahren es aktiv versucht zu verhindern, dass sie Gewinn machen. Sie könnten einen Schalter direkt umdrehen und könnten sagen, wir wollen jetzt Gewinn machen, wir erhöhen unsere Produktpreise ein bisschen und so weiter. Aber das machen sie nicht, sondern sie sagen halt einfach, wir gehen komplett in Umsatzwachstum, wir nehmen die Produkte vielleicht ein bisschen günstiger rein, verkaufen sie günstiger, wir machen AWS auch günstiger, als es sein müsste, um halt wirklich das maximale Wachstum mitzunehmen. Und ja, auf 10 Jahre gesehen waren das 25% pro Jahr, das ist ziemlich krass als Unternehmen, sowas aufrechtzuerhalten. Natürlich Corona hat auch ein bisschen mit reingespielt. In den kommenden Jahren wird es sich abflachen auf jeden Fall, weil halt jetzt mittlerweile der Onlinehandel ja etwas schwächer wird, auch in den nächsten Jahren. Zumindest mal haben die Leute jetzt aktuell nach Corona nicht mehr so viel Lust, online zu shoppen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und was aber auch ganz interessant ist, ist tatsächlich sich mal einfach die Margen von Amazon anzugucken. Und die steigt auch kontinuierlich, weil ja, der IT-Geschäftsanteil immer weiter zunimmt. Mhm. Und das IT-Geschäft macht ziemlich hohe Gewinne. Das hat eine sehr schöne 30% Marge etwa. Das E-Commerce-Geschäft hat dafür eine ziemlich geringe Marge. Teilweise ist es sogar unprofitabel im internationalen Bereich. Aber dadurch steigt die Marge auch immer weiter. Aber mit klassischen Kennzahlen kommt man bei Amazon eigentlich nicht so weit. Also auch bei der Bewertung war es für uns ziemlich schwierig, wenn man zum Beispiel jetzt Amazon als gesamten Konzern nimmt. Wenn man sich jetzt klassische Zahlen wie den operativen Gewinn anschaut oder das Kursgewinnverhältnis, das ist wie so eine Achterbahnfahrt. Also es geht mal wirklich ganz hoch, dann hat die Aktie irgendwie ein KGV von 1000, dann geht es auch irgendwie mal runter und dann, aber es ist nicht wie bei anderen Unternehmen, dass man so sagen kann, okay, es gibt einen langfristigen Trend, die Aktie schwankt in diesem Bereich, da ist Amazon noch lange nicht angekommen, vielleicht in 10 Jahren oder so.
Okay, interessant. Und wenn wir ja schon jetzt bei Umsatz und bei den Margen waren, wie hoch ist aktuell der Umsatz von Amazon und wo belaufen sich aktuell wie hoch ist aktuell die Gesamtmarge, also mit allen Geschäftsbereichen vereint von Amazon?
Also die Marge von Amazon, die liegt so ungefähr bei 5,3%, operative Marge, ist aber aufgeteilt eben, also es hängt eben ab davon, wie man sich das Unternehmen anschaut. Also wenn man jetzt nur auf AWS schaut, 30% Marge und die anderen Bereiche dann eben deutlich unter 5%. Und wenn man auf den Umsatz schaut, da ist Amazon so kurz vor den 500 Milliarden angekommen. Also die gehen auch steil darauf zu, langsam das umsatzstärkste Unternehmen der Welt zu werden. Auch das mitarbeiterstärkste Unternehmen der Welt. Also irgendwann haben die wahrscheinlich Walmart überholt, wenn es so weitergeht im E-Commerce. Die sind ja, wachsen einfach da deutlich schneller als Walmart und deswegen haben sie mehr Mitarbeiter und mehr Umsatz dann wahrscheinlich in der Zukunft.
Okay, spannend. Und wie sieht es bei Amazon zwecks den Cashflows und der Dividende aus?
Also wie gesagt, Amazon hat einfach nicht diesen Fokus auf Gewinne und wenn man sich auch mal den Free Cashflow anschaut, ich finde, das ist gerade bei Amazon eine ganz interessante Kennzahl, der Free Cashflow, das ist ja so ein bisschen der bessere Gewinn. Also man zieht viele, viele Sachen nochmal ab oder rechnet Sachen drauf, die teilweise ja, den Zahlungsfluss ändern. Also nehmen wir jetzt mal beispielsweise Sachen wie, wenn man irgendwie eine Produktion aufgebaut hat oder ein Lager aufgebaut hat, jetzt im Fall von Amazon, dann muss man das ja abschreiben, aber man benutzt das Lager wahrscheinlich mehr Jahre lang, als man das abschreibt. Gleichzeitig ist das aber so, dass Amazon zum Beispiel über AWS sehr viel in Server investieren muss. Also die müssen jedes Jahr oder alle 4 Jahre müssen die komplett eigentlich ihre ganzen Server austauschen, so im Durchschnitt, weil einfach IT-Hardware so schnell verfällt. Also du kannst die Prozessoren, die Grafikkarten und alles Mögliche, was du vor 4 Jahren eingekauft hast, kannst du halt nach 4 Jahren einfach nicht mehr benutzen. Erstmal einfach, weil die auch technisch irgendwann Schrott sind, aber gleichzeitig ist es auch so, dass sie dann natürlich technologisch irgendwann überholt sind und dann nicht mehr das leisten können, was du brauchst. Deshalb dadurch entsteht schon relativ viel so Investitionsvolumen, was halt kontinuierlich ist und Amazon investiert eben in einzelnen Jahren auch sehr heftig und deswegen haben die zum Beispiel aktuell auch einen negativen Free Cashflow, das kam bei den Investoren auch nicht so gut an und Amazon einfach zahlt keine Dividende, weil es würde sich noch gar nicht lohnen für irgendwie Investoren auf eine Dividende zu schauen, wenn teilweise der Gewinn eben noch so stark schwankt und wenn das Unternehmen gar nicht dieses Interesse daran hat, einen Gewinn zu machen. Mhm. Es gibt aber eine gute Sache bei Amazon.
Okay.
Tatsächlich dieses Jahr haben sie einen Aktienrückkauf beschlossen.
Okay, interessant.
Ja, also Amazon hat gesagt, okay, uns geht's so gut, wir haben so viel Geld quasi in der Tasche, dass wir jetzt Aktien zurückkaufen für 10 Milliarden US-Dollar. Es wird wahrscheinlich nicht reichen, dass die Aktienanzahl insgesamt sinkt bei Amazon, weil jeder Mitarbeiter bekommt dort auch Aktien geschenkt. So, das ist Teil der normalen Vergütung und je höher du bei Amazon im Management bist, umso mehr Aktien bekommst du. Aber zumindest mal sollte das so eine gegenläufige Bewegung werden. Also die Anzahl der Aktien ist ja die Anzahl der Stücke an Kuchenstücken. Und je weniger Kuchenstücke es gibt, umso größer ist ja ein Stück. Also wenn Amazon der Kuchen ist und je weniger Stücke es gibt, umso größer ist das Stück, das wir bekommen. Und natürlich mit den Aktienrückkäufen, das ist so eine Art Quasi-Dividende, die die einzelnen Anteile, also die einzelnen Aktien von Amazon wertvoller machen. Und zumindest mal verhindern sie damit, dass die Kuchenstücke immer kleiner werden, weil das war in der Vergangenheit eigentlich der Fall.
Ziemlich spannend, dass Amazon jetzt auch ein Aktienrückkaufprogramm gestartet hat. Hat natürlich auch einen großen steuerlichen Vorteil, da man bei der Dividende ja auch oftmals eine Steuer ausbezahlen muss. Und eben deswegen hat er, beziehungsweise, oder deswegen ist ja auch Warren Buffett ein Riesenfan von Aktienrückkäufen und kein großer Fan von Dividendenzahlungen, denn mit Berkshire Hathaway hat er auch noch nie Dividende ausbezahlt, aber hat sich ja auch schon Amazon Aktien gekauft, also für Berkshire Hathaway. Also natürlich, wenn man dann so eine Holding im Rücken hat, ist es natürlich immer ein gutes Zeichen für ein Unternehmen. Und deswegen würde es mich doch mal interessieren, Benjamin, was denkst du, warum hat sich Warren Buffett in den letzten 2-3 Jahren entschieden, in Amazon zu investieren? Also wie sieht es um die Chancen des Unternehmens aus?
Also ich denke mal, Warren Buffett hat da gar nicht so viel selbst mitentschieden. Ich glaube, das ist gar nicht so seine Aktie.
Okay.
Ist natürlich schwierig. Bei Apple hat er ja sehr beherzt zugegriffen, aber ich glaube, Apple ist einfach greifbarer. Weil bei Apple, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel so aus der Sicht von Warren Buffett anschaue, wenn er sieht, dass AWS so viele Gewinne macht, dann ist natürlich sein Problem so, dass er AWS einfach nicht verstehen wird wahrscheinlich, weil er dazu keinen Bezug hat. Es ist Business to Business. Es ist vermutlich zu komplex so, dass er sich das selbst angesehen hat. Aber er hat ja mittlerweile auch Investmentmanager, die langfristig Berkshire Hathaway übernehmen werden, wenn er mal das Ruder abgibt. Und dementsprechend wahrscheinlich wurde das dort entschieden. Ist auch keine große Amazon-Position. Also ich bin mir auch gar nicht sicher, ob sich Berkshire jemals oder also er sich dazu geäußert hat, warum Amazon im Portfolio ist. Würde mich auch mal sehr interessieren, aber ich vermute mal, dass er selbst die Entscheidung nicht gefällt hat. Und bei Amazon sehe ich einige Chancen. Also okay. Amazon hat wirklich einige spannende Chancen. Zuallererst ist das AWS. Also dieser ganze Bereich mit IT, weil was ist eigentlich das, was AWS anbietet? Wenn du zum Beispiel jetzt ein Unternehmen hättest, ja, sagen wir mal, du hast ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern und jetzt ist die Sache, du möchtest ja mit deinen Mitarbeitern gemeinsam irgendwie in einer gemeinsamen IT-Infrastruktur arbeiten. Also du würdest dir ein Rechenzentrum wahrscheinlich bauen, zumindest mal vor 20, 30 Jahren hättest du das gemacht, ein gemeinsames Rechenzentrum, ihr hättet dort eure Computer überall stehen, ihr würdet alle angeschlossen an dieses Rechenzentrum arbeiten. Und in einem Rechenzentrum hättest du jetzt zum Beispiel irgend sowas wie, ja, SAP, vielleicht jetzt bei so einem kleinen Unternehmen nicht, aber irgendwie sowas in der Richtung laufen, also irgendwelche Systeme, die halt konzernweit gelten. Und jetzt ist das Problem aber, Rechenzentren sind unglaublich investitionsintensiv. Wie gesagt, alle 4 Jahre kannst du es quasi komplett wegschmeißen und kannst dir ein neues holen. Und dementsprechend wollen viele Unternehmen einfach nicht so ein Rechenzentrum betreiben. Es ist super energieintensiv. Es ist sehr hardwareintensiv. Du musst halt die Hardware immer drin haben, die neue. Du musst für Sicherheit sorgen und so weiter. Und das ist genau das, was AWS einem abnimmt. Also diese Hardwareentscheidungen, dieses Ersetzen und immer die neueste Hardware drin haben, das ist eigentlich das, was AWS anbietet. Das ist so elementar. Das ist nicht wie Microsoft Office-Programme oder so, sondern es ist noch viel grundlegender. Es ist halt eigentlich, ersetzen sie das Rechenzentrum und haben es ins Internet reingebracht. Und das ist ein Bereich, der auf jeden Fall noch sehr wachsen wird. Amazon hat zwar einige Marktanteile schon abgegeben, weil die Wettbewerber nachgeholt haben. Also vor allem Microsoft wird immer größer. Aber AWS, also wir haben mit Entwicklern gesprochen und haben auch gefragt, warum findet ihr AWS gut? Warum hat sich eure Firma für AWS entschieden? Und die haben halt auch immer gesagt, erstens aus der technischen Sicht ist AWS immer am besten gewesen. Also der schnellste Service, wo man die geringsten Ladezeiten hat, wo man auch die höchsten Verarbeitungskapazitäten hat. Und gleichzeitig ist der große Vorteil von AWS einfach, dass sie die Ersten waren. Also ganz viele Sachen, die ein IT-Entwickler irgendwann mal umsetzen möchte, sind schon dokumentiert auf AWS. Also du musst dich da, hast da quasi schon so einen Netzwerkeffekt, den man ein bisschen vergisst, dass man dort eine Community hat, die sehr viele IT-Projekte schon dokumentiert hat. Das ist ein ganz großer Bereich von Amazon, wo ich eine riesige Chance sehe. Und dann der zweite große Bereich, das sind Dritthändler. Also Ich sagte ja, Amazon wandelt sich. Früher hatten die Produkte alle selbst auf Lager. Der Bezos hatte in seiner Garage komplette Bücherregale voll und hat das so gemacht. Und mittlerweile ist oder wird Amazon immer mehr zu einer Webseite, wo du etwas kaufst. Und du kaufst es aber nicht mehr von Amazon ab, sondern du kaufst es von irgendeinem anderen Händler ab.
Also Amazon FBA, richtig?
Ja, genau. Okay. Und es wird halt immer mehr zu diesem FBA, also sprich Fulfillment bei Amazon, dass das Produkt bei Amazon im Lager liegt, von Amazon verpackt wird, von Amazon sogar in der eigenen Liefernetzwerkkette dann auch rübergebracht wird, weil die ja ein eigenes Transportnetzwerk aufgebaut haben. Und das macht es schon sehr interessant, dass sie diese ganze Kette in einem haben. Also sie haben ein komplett geschlossenes System. Es gibt einen Händler, der trägt das Risiko, der hat die Produkte und sagt, also wenn die Produkte nicht verkauft werden, hat Amazon gar keinen Nachteil davon, außer dass der Umsatz halt auf ihrer Plattform nicht passiert ist. Aber sie kriegen sogar Lagergebühren und so weiter. Und wenn es halt rausgeschickt wird, dann kriegen sie auch noch eine Pauschale fürs Verschicken und so weiter. Und der Bereich ist natürlich sehr interessant und gleichzeitig diese Händler haben ja auch ein Interesse daran, gut zu verkaufen, schalten Werbung und so weiter und daran verdient Amazon einfach viel mit. Und an diesem Geschäft mit Amazon hat selbst die Ware auf Lager, das ist relativ uninteressant. Also einen LG-Fernseher auf Lager zu haben, daran verdient Amazon vielleicht 1% an dem Fernseher, also verkaufen einen 1.000-Euro-Fernseher und verdienen dann irgendwie 10 Euro. Aber wenn natürlich irgendjemand anderes sein 100-Euro-Produkt bei Amazon lagert und Amazon das rausschickt, dann verdient da Amazon wahrscheinlich auch seine 10 Euro dran. Und
okay.
Das macht es schon sehr, sehr interessant. Also das ist ein ganz großer Vorteil. Dann ist es aber auch so, dass Amazon so ein kleines Ökosystem draus aufgebaut hat, nämlich durch die Prime-Mitgliedschaft wird das alles auch nochmal beschleunigt. In Deutschland kennen wir das nicht so, weil in Deutschland gehst du in den Supermarkt rein und gehst wieder raus und du kannst jeden Tag in einen anderen Supermarkt reingehen, aber in den USA gibt es ja manche Supermärkte, wo du auch bezahlen musst dafür, dass du eine Mitgliedschaft hast.
Okay.
Also zum Beispiel bei Costco ist das so, da bezahlst du halt einen Jahresbetrag, dass du bei Costco shoppen gehen darfst.
Ach, Wahnsinn. Okay.
Und Amazon Prime ist im Prinzip dasselbe Konzept und natürlich, wenn du bezahlen musst dafür, dass du shoppen gehen darfst, oder wenn du bezahlen musst für den Premium-Versand, dann fängst du automatisch an, das Produkt mehr zu nutzen. Und das ist ein ganz großer Vorteil von Amazon Prime. Und die haben über 200 Millionen Mitglieder, glaube ich. Oder ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher, ich will mich nicht festlegen, aber die haben auf jeden Fall eine sehr hohe Anzahl an Mitgliedern. Und das sind Kunden, die einfach doppelt so häufig shoppen wie der normale Amazon-Kunde. Das ist ein ganz großer Vorteil. Und dann kommen noch die ganzen Geschichten dazu, dass sie im Medien-Game komplett aufräumen, dass sie zum Netflix-Konkurrenten werden, dass sie im Smart-Home-Bereich führend sind und so weiter. Also da gibt es echt viele Chancen.
Okay. Spannende Insights auf jeden Fall. Das habe ich auch schon gelesen im Buch von Scott Galloway, ich glaube im Buch The Four, wo er das auch nochmal aufgezeigt hat, hey, dass eben Prime-Mitglieder sehr viel mehr bereit sind, dann bei Amazon Geld auszugeben, weil man eben sich schon so leicht committed fühlt, bei dieser Brand zu sein. Und ja, es sind auf jeden Fall echt spannende Chancen, was Amazon noch bevorstehen, also was das Wachstum auf jeden Fall noch weiterhin intakt hält. Aber wie sieht es denn um die Risiken des Unternehmens aus?
Ja, also natürlich muss man auch über die Risiken reden und da sehe ich auch drei größere Risiken. Also einmal ist es AWS. AWS verliert nun mal an Marktmacht, dadurch, dass Microsoft stärker wird, auch Google wird stärker. Und ein ganz großes Problem bei AWS ist so ein bisschen, dass man eben diese hohen Investitionen jährlich leisten muss. Also AWS kommt damit gut klar und AWS ist deshalb auch profitabel, weil sie die größten sind. Azure ist wahrscheinlich auch schon profitabel, also sehr gut profitabel und hat auch einen guten Free Cashflow. Aber zum Beispiel bei Google sieht man das, dass die sehr viel investieren müssen und wenig Umsatz machen. Also die sind wahrscheinlich unprofitabel damit und verbrennen jedes Jahr sehr viele Milliarden, einfach nur dadurch, dass sie dauernd ihre Server ausweiten müssen und ihre Server erneuern müssen. Und das Problem an sowas ist, wenn du dieses jährliche Commitment hast, dass du immer wieder deine Server erneuern musst, dass wenn eine Krise kommt und dann plötzlich vielleicht die Kunden auch ihre Kapazitäten runterfahren, und das geht bei AWS teilweise, du kannst einiges wird auch fix geschrieben, aber du kannst auch in vielen Bereichen flexibel runterskalieren. Das ist einfach das Versprechen von AWS. dann könnte das zyklisch werden. Und das ist eben ein Unterschied im Vergleich zu einer schönen Software, wo du sagst, okay, das ist jetzt ein Abo-Modell, die Software ist einmal geschrieben worden, wir können die 1000-mal verkaufen ohne weitere Kosten. Das macht schon einen ganz großen Unterschied. Dann das Zweite natürlich E-Commerce. Du hast da einfach viele Risiken. Also gerade das Basisgeschäft mit den eigenen Produkten ist zum Beispiel international gesehen unprofitabel. Amazon hat da schon einige Schwierigkeiten und da gibt es einfach verschiedene Sachen, die Amazon treffen können. Also du hast Inflation, dass die Mitarbeiter einfach mal 10% teurer werden und dann hast du, ja, Amazon hat ungefähr 1,6 Millionen Mitarbeiter im E-Commerce, die dann alle, wenn die eine 10% Gehaltserhöhung bekommen oder so, 10% auch auf einmal plötzlich mehr kosten. Dann hast du, also Retouren und sowas sind natürlich auch eine sehr kostspielige Sache. Dann hast du aber auch den Wettbewerb, der immer weiter zunimmt, also in den USA zum Beispiel Walmart, du hast Shopify, die global versuchen, quasi Amazon jetzt auch in diesem Bereich von Liefernetzwerken und sowas zur Konkurrenz zu werden. Also da gibt es einige Sachen. Und dann das dritte große Thema, wo es noch nicht so viel gab, sind Regulierungen. Also ich glaube, darauf muss man sich wirklich einstellen, wenn man in Alphabet, in Amazon, in Microsoft und so weiter investiert, dass wir in einem Zeitalter der Regulierungen vielleicht angekommen sind und dass in der Zukunft dann einfach vielleicht irgendwie gesagt wird, hey Amazon, diese Geschäftspraktik, die darfst du einfach nicht mehr machen. Und Amazon macht auch einige Geschäftspraktiken oder man sagt ihnen ein paar Sachen nach, die vielleicht auch nicht ganz so unbedenklich sind. Zum Beispiel einige Amazon-Händler haben halt gemerkt, dass sie ein erfolgreiches Produkt haben, haben irgendwas sich Tolles ausgedacht und Amazon ist halt so raffiniert und die können deine ganze Lieferkette nachvollziehen. Die wissen, von welchem chinesischen Supplier du das gekauft hast. Die fragen einfach bei dem Supplier nach, haben dann ihre Amazon Basic Marke und die haben Dutzende andere Marken, die jetzt auch nicht so offensichtlich von Amazon sind. Und dann fragen sie einfach, könnt ihr das Produkt auch für uns produzieren unter unserer Marke? Und dann auf einmal plötzlich ist Amazon dein Konkurrent geworden, obwohl du vorher den Amazon Shop einfach verkauft hast und Geld verdient hast und plötzlich. Und dann kann ja Amazon auch natürlich, das kann man ja von außen nicht einsehen, vielleicht das Produkt auch etwas höher platzieren, weil sie sagen halt, hey, unser Produkt wird vom Kunden mehr nachgefragt oder so, das passt besser zum Kunden. Die Risiken gibt es eben nun mal, dass da zum Beispiel Regulierungen eintreten. Auch ja, bei AWS könnte es theoretisch zu einer Regulierung kommen. Bei der Werbung von Amazon kann es zu Regulierungen kommen. Also die haben einfach ein sehr starkes Ökosystem und sobald du einmal auf der Amazon-Webseite bist, gibt es ja keinen anderen Wettbewerber mehr. Also da, das schreit eben für die EU zum Beispiel nach Regulierungen und darauf sollte man sich eben gefasst machen. Das sieht man ja bei Alphabet, was da alles noch auf einen zukommen wird.
Und zwecks Thema Regulierungen, wie wahrscheinlich hältst du es, dass Amazon in Anführungszeichen zerschlagen wird, also dass sozusagen AWS abgespalten werden muss vom großen Konglomerat?
Ja, das ist auch ein ganz spannender Bereich, weil ja natürlich AWS die Cash-Cow für alle anderen Bereiche ist.
Ja, eben, ja.
Das ist auch ein Grund, warum, also ich glaube tatsächlich, dass das aber auch ein Grund sein könnte, dass AWS nicht abgespalten wird, weil viele Kunden gehen nicht zu AWS, weil es ein Amazon-Produkt ist. Also zum Beispiel Walmart und natürlich auch alle Zulieferer und so von Walmart werden verpflichtet, dass sie nicht bei AWS Kunde werden.
Ach krass.
Sondern die haben quasi, Walmart schreibt denen vor, du darfst nur bei Microsoft quasi Kunde werden, bei Microsoft Azure, weil die einfach nicht wollen, dass Amazon finanziert wird über AWS und dann das Geld einfach rüberschieben kann ins E-Commerce. Ja, also das ist auch teilweise für Amazon ein Nachteil tatsächlich, dass sie so breit diversifiziert sind, weil sie halt einfach mit so vielen Unternehmen in Konkurrenz stehen. Also nehmen wir jetzt mal Walt Disney, die würden niemals auf die Idee kommen, wahrscheinlich irgendwie bei Amazon Kunde zu werden. Netflix ist es.
Also ja?
Netflix ist tatsächlich AWS-Kunde, aber es gibt viele Unternehmen, die einfach diesen Interessenskonflikt haben und sagen, warum sollte ich denn bitte meinem Wettbewerber noch Geld geben, der mich auf der einen Seite kaputt machen will und auf der anderen Seite bietet der mir sein IT-Produkt an. Genau, also das ist zumindest ein gutes Argument und es gibt auch gerade in diesem AWS-Markt natürlich Wettbewerb, das ist gut. Aber ja, also eine Zerschlagung könnte aus dem Motiv heraus interessant sein. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Also,
okay.
Ich glaube, ja, damit würde man das Grundproblem nicht lösen, weil ich glaube, auch Amazon kann sich so finanzieren, auch ohne AWS.
Okay, spannend, spannend. Ja, jetzt haben wir mal die ganzen Details analysiert von Amazon, also sowohl die Chancen, die Risiken als auch die wichtigsten Kennzahlen von Amazon. Und Benjamin, wenn du dir jetzt das Bigger Picture von Amazon anschaust und vor allem die aktuelle Aktie beziehungsweise beim aktuellen Kurs, wie sieht so dein allgemeines Fazit zu diesen Unternehmen aus?
Also ich bin investiert und ich bin auch sehr gerne investiert. Ich sehe bei Amazon auch ein sehr großes Potenzial. Also für mich ist das eine kaufenswerte Aktie. Mhm. Was ich interessant finde, also wir haben die Amazon-Bewertung, die ist ein bisschen schwieriger, weil du kannst Amazon nicht als gesamten Konzern bewerten und kannst einfach sagen, ich prognostiziere einfach mal den Umsatz, sondern wir haben das quasi, wir haben uns jede Sparte einzeln angesehen, haben uns angesehen, was ist AWS wert, was ist das Werbegeschäft wert, was ist dieses ganze Dritthändlergeschäft wert, ist dieses Geschäft mit den eigenen Produkten überhaupt was wert? Also da kann man auch durchaus sagen, dass es einfach $0 wert ist. Hm. Und ja, was halt sehr interessant ist, wenn man Amazon auf diese Weise zerteilt und sich einfach mal die einzelnen Bereiche anguckt, dann sieht man eigentlich, wie viel Wert in Amazon drin steckt. Also AWS ist nach unseren Berechnungen ungefähr 900 Milliarden US-Dollar wert und damit ist eigentlich Amazon schon von der Börsenbewertung fast komplett abgedeckt. Also allein nur über AWS, wenn es die anderen Bereiche nicht gäbe. Und dann kommen aber noch die anderen Bereiche dazu, die selbst halt auch noch durchaus ihren Wert haben. Also dieses ganze Werbegeschäft ist einfach eine komplette Cashmaschine. Auch das Dritthändlergeschäft wird immer profitabler und wird immer größer vor allem. Und deshalb, also für mich ist da so viel Potenzial noch drin und ich kann mir auch vorstellen, dass Amazon in 10 Jahren vielleicht noch ein, zwei neue Sparten hat, vielleicht im Offline-Handel, beispielsweise mit diesen Amazon Fresh Stores, dann die das klassische Tankstellennetz ersetzt hat oder sowas. Wer weiß, also wir werden es sehen, vielleicht sind sie dann auch irgendwie so ein Klassiker, so eine Mediengröße, sind dann guckst du nicht mehr RTL oder ProSieben oder sowas, sondern dann sagst du einfach, ich gucke jetzt Prime und gucke mir meinen Fußball dort an, gucke mir meine Serien dort an. Also da gibt es einfach sehr viel Potenzial und wenn man Amazon auf die Weise auch bewertet, dann finde ich die Aktie ziemlich unterbewertet.
Na, okay. Spannend. Okay, dann schon mal vielen Dank zum Fazit, Benjamin. Also was wir auf jeden Fall festhalten können, ist, dass Amazon wirklich sehr breit aufgestellt ist und dass hinter Amazon eigentlich viel mehr IT steckt, als man vielleicht als privater Konsument eben vermuten lässt. Und ja, Benjamin, ihr habt ja auch Amazon sehr detailliert analysiert und habt ja auch eine Plattform für Aktienanalysen. Wo können euch sozusagen die Zuhörer noch finden?
Also unsere Plattform wird bald online gehen. Dann gibt es die Analysen auch alle als PDF und als Podcast. Und man kann sich das alles wirklich nochmal komplett detailliert ansehen. Solange muss man ein bisschen warten. Und wir haben einen Instagram-Kanal, da heißen wir equistor.de. Wir sind auch auf Spotify vertreten mit einem eigenen wöchentlichen Podcast. Und ansonsten, wenn man unseren Newsletter abonniert hat, dann kriegt man auch so ungefähr alle 1 bis 2 Wochen ein Update, was so alles bei uns los ist und wann es endlich bei uns losgeht.
Okay, super. Benjamin, dann nochmal vielen Dank für deine Zeit und dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn du in den nächsten Wochen wieder bei uns zu Gast im Podcast bist.
Danke dir, René, dass ich da sein konnte. Ich freue mich auch.
Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass doch gern eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes da. Wir freuen uns und bis zum nächsten Mal. Die im Podcast besprochenen Aktien sind weder eine Anlage noch Kaufempfehlung. Der Moderator, Interviewgast oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.